entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, herzlich willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Wir sind heute bei unserer allerersten echten Ausgabe. Hallo Jonas.
Hallo, herzlich willkommen.
Also ich bin völlig blank, habe durchgefeiert heute Nacht. Bin voll auf dem Meisterschaftszug aufgesprungen.
Ja, ist wie der Schulzzug, unaufhaltbar.
Ja, bin völlig platt. Aber der Podcast muss gemacht werden. Ist auch unangenehm, aber wir müssen es tun. Ich glaube, wir kriegen es trotzdem durch. Ist eigentlich traurig, dass es dieses Jahr wieder für keinen Titel reicht, weil ihr werdet ja verlieren im DFB-Pokalfinale.
Ja, das glaube ich nicht. Dieses Jahr holt Marco Reus endlich seinen ersten Titel. Da bin ich mir sicher.
Ah, ja. Wir müssen übrigens, bevor wir anfangen, ich habe in der Woche was Witziges gesehen. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen. Es passt so ein bisschen zu unseren Kultspielern. Und zwar hat letzter Bundesligaspieltag hat doch Bojan Krikic getroffen gegen irgendeinen unbedeutenden Verein aus München.
Ja, gegen so eine Kürbistruppe.
Genau. Und der hat damit in allen vier großen Ligen, also Premier League, Primera División, La Liga, Bundesliga und Serie A getroffen. Und da gibt es nur ein paar andere, die das auch geschafft haben. Ich glaube, 7 insgesamt. Ja, 7. Also Bojan ist einer von 7. Und da sind Namen dabei. Das ist sensationell. Fällt dir auf Anhieb jemand noch ein?
Oh, der in allen 4 Ligen gespielt und getroffen hat. Ein bisschen auch diese Kombination in Deutschland und England gespielt zu haben, kommt ja gar nicht so häufig vor.
Ja, oder die Kombination in allen 4 Ligen gespielt zu haben.
Ja. Jürgen Klinsmann?
Nee, Klinsmann nicht.
Ah, der hat in Spanien nicht gespielt wahrscheinlich, ne?
Richtig.
Nee, also muss ich passen.
Also ich kann dir mal ein paar Tipps geben und dann errätst du sicherlich. Also einer ist immer noch aktiv und zwar in Spanien mittlerweile. Bei einem relativ kleinen Verein, hat aber wieder zurück zur alten Stärke gefunden. War auch schon bei euch. Und dann bei einem unliebsamen Nachbarn.
Boah.
Der hat einen Bruder, der spielt bei FC Bayern München. Jetzt müsstest du es eigentlich.
Der hat einen Bruder, der spielt? Nee, keine Ahnung.
Er hat Baller kaputt getreten.
Ach, Boateng.
Boateng. Kevin Prince ist einer von 7. Kevin Prince ist einer von 7. Und dann gibt's noch einen Stürmer, der war in der Bundesliga beim VfB. Schon ein bisschen her, so 8 Jahre oder so.
Fabio Bukretniak.
Nee, kommt eher so aus dem Norden Europas.
Norden Europas.
Also nördlich von Deutschland.
Ja.
Also,
keine Ahnung.
Er war bei Newcastle, Villarreal, Stuttgart und Milan. Also für die hat er getroffen.
Ja.
Jondal Thomasson.
Jondal Thomasson, na klar.
Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass der bei Newcastle war, aber gut.
Nee, das wusste ich auch nicht. Also Milan hätte ich natürlich auf dem Schirm gehabt.
Ja, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Naja, und die anderen.
Wie bitte? Der müsste ja jetzt auch schon an die 40 gehen, ne?
Ja, ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, ob der überhaupt noch aktiv spielt. Auf jeden Fall, die anderen sind Obafemi Martins. Groß. Pierre Vomet.
Oh Gott.
Unglaublich. Und der vorletzte ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, George Popescu.
Ja.
Und der letzte, absoluter Knaller, auch beim VfB gewesen, Florin Raducciu.
Ach du Gott. Aber ist der VfB gut vertreten da drin in der Statistik?
Ja, sicherlich. 2 von 7.
Ja.
Ein Verein von Welt natürlich.
Ja. Vom Ländle in die große Welt.
So sieht's aus. Ja, fand ich großartig. Bringt uns auch quasi nahtlos zu unserer Legende dieser Ausgabe. Da bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Also, der hat gespielt unter anderem beim SC Freiburg. Hat da ein Kreativkopf. Hat er gespielt Anfang der 90er, 92 bis 95, danach zu Hertha, dann zu Unterhaching. Dann war er ein Jahr in der Türkei und dann zurück nach Deutschland zum SSV Jahn Regensburg. Und war auch Nationalspieler seines Landes. Stürmer, relativ klein, Lockenpracht und hat für sein Land 63 Spiele und 11 Tore gemacht. Wenn ich dieses Land sage, weiß es halt, glaube ich.
Na gut, beim SC Freiburg denkt man natürlich als allererstes an irgendeinen Georgier, ne? Auch in der Zeit, aber der Lockenkopf hat mich davon ein bisschen abgebracht.
Also Georgier stimmt auch nicht, es ist aber die Ecke passt.
Ja, nee, sag mal das Land, so komme ich nicht drauf.
Albanien.
Albanien, hier, denkst Altin Rakli.
Altin Rakli, großartig. Und ich habe sogar rausgefunden, was er macht. Ist tatsächlich immer noch für den albanischen Verband tätig, und zwar albanischer Frauennationaltrainer.
Natürlich, was sonst?
Und ein erfolgreicher, natürlich Erfolgstrainer, bestimmt auch so ein Laptop-Trainer. Und zwar hat er, ich habe extra nachgeschaut, die albanische Frauennationalmannschaft von Weltranglistenplatz 135 auf 71 geführt in knapp 6 Jahren.
Wow. Das ist natürlich, also ich wäre überfragt gewesen, ob Albanien eine Frauennationalmannschaft hat. Bis eben, muss ich dazu sagen, aber nicht schlecht.
Ja, und der hat sogar ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, der hat mit der Frauennationalmannschaft jetzt dieses Jahr die Vorqualifikation zur WM 2019 geschafft.
Ja.
Also da gibt es wohl eine Vorqualifikation zur Qualifikation. Und die hat er jetzt geschafft und darf jetzt mit der albanischen Mannschaft in der Qualifikation antreten.
Ja, nicht schlecht. Vielleicht ja dann auch gegen Deutschland.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Gruppen sind irgendwie schon fest. Weiß ich nicht. Ich glaube, so Knaller wie Griechenland oder so sind dabei. Ich weiß es nicht mehr.
Also ein heißes Balkan-Derby.
Ja, auf jeden Fall hat er auch den AS Tirana, die AS Tirana, das AS Tirana, eine Frauenfußballmannschaft hat er davor gegründet und ist mit der dann irgendwie direkt Meister geworden und danach wurde er dann weggelobt zur Nationalmannschaft. Also es scheint vielleicht sogar erfolgreicher zu sein als zu seiner aktiven Karriere.
Ja, ja, wer weiß. Also als jetzt schon Meistertrainer ist natürlich eine Reputation, die du dir erstmal erarbeiten musst.
Auch in Albanien? Vielleicht gerade in Albanien?
Ja, wer weiß, wie da die Ergebnisse immer zustande kommen, oder?
Ja, das ist jetzt. Ja, man weiß es tatsächlich nicht. Ja, also auf jeden Fall, Altin Rakli ist versorgt, und dem müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Bin ich auch froh drüber, muss ich sagen.
Ja, eine Sorge weniger.
Ja.
Hat er sich verdient? Ja, aber ich hätte tatsächlich, also erraten habe ich es eher durch Unterhaching als durch Freiburg, muss ich sagen. Also in Freiburg hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt und bei Hertha auch nicht.
Ja, für Unterhaching hat er auch die meisten Spiele gemacht. Aber ich habe ein witziges Interview noch gefunden, da ging es irgendwie um seine Zeit, Anfangszeit bei Freiburg. Da war irgendwie ja Bürgerkrieg oder so in Albanien, da sind ja relativ viele Anfang der 90er auch nach Deutschland gekommen. Und hat er irgendwie erzählt, dass er war im ersten Training in Freiburg und dann standen, also es war brütend heiß halt im Sommer, und dann standen außen Wasserflaschen und er hat sich halt gedacht, das wäre ein Test für ihn, weil die durften zu Hause, während dem Training kein Wasser trinken, war verboten.
Okay.
Und dann hat er halt gedacht, ja, alle haben so angefangen zu trinken und er hat sich halt nicht getraut, weil er gedacht hat, ah, das darf man nicht. War schon interessant.
Ja, es ist schon krass, dass die dann in Albanien beim Training halt kein Wasser trinken, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn eigentlich.
Ja, irgendwie war das bei denen wohl so in der Trainingslehre, ich weiß es auch nicht genau.
Ja.
Macht auf jeden Fall nicht so viel Sinn.
Nee.
Aber da hat wahrscheinlich das System gegen den gesunden Menschenverstand gesiegt.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Der Magath trainiert ja auch noch nach der Trainingslehre aus, was weiß ich, 1980er Jahren. Ne? Wenn es einmal im Kopf drin ist, kriegt man es nicht mehr raus.
Ja, so wie Felix Magath auch, wenn er einmal im Kopf drin ist. Nun ja, schieß los, was hast du dabei?
Ja, steile These. Wir hatten ja jetzt gerade wieder Champions League, Viertelfinale, Euroleague. Keine deutsche Mannschaft weitergekommen. Und jetzt ist die Frage, ist die Bundesliga oder überschätzen auch gerade wir die Bundesliga im internationalen Vergleich? Weil man muss ja sagen, zum Beispiel seit die Euroleague gegründet wurde, Saison 2009-2010 war die Reform weg vom UEFA-Cup zur Euroleague, ist nur eine deutsche Mannschaft ins Halbfinale gekommen und den Pott geholt hat noch keine. Und da stellt sich natürlich die Frage, was haben uns Mannschaften aus oder die Ligen aus der Türkei, der Schweiz oder der Ukraine, die auch schon Mannschaften im Halbfinale hatten oder auch im Finale voraus. Denken wir halt als aktuelle Weltmeisterliga vielleicht, wir sind besser als andere. Ich weiß es nicht. Was meinst du dazu?
Hatten wir nicht eine Mannschaft im Finale, als Bremen gegen Hamburg im Halbfinale gespielt hat? Oder war das noch UEFA Cup?
Das war noch UEFA Cup. Das war die letzte UEFA Cup-Saison.
Ah. Okay. Das wusste ich auch nicht.
Und danach ist nur der HSV nochmal ins Finale gekommen, ins Halbfinale gekommen. Ja, aber im Finale hatten wir keine Mannschaft. Aber zum Beispiel zwei Ukrainer, sechs Portugiesen, wo ja auch das Argument nicht zählen kann, was ja auch immer gern gebracht wird, dass in Deutschland zu wenig Fernsehgelder, zu wenig Sponsoring-Einnahmen, mehr internationale Vermarktung, das Argument zählt ja zumindest gegenüber der türkischen Liga oder der ukrainischen Liga nicht.
Also ist deine These, dass die Bundesliga sich und ihre Stärke überschätzt und dass wir eigentlich gar nicht in der Breite gar nicht so viel besser sind?
Genau.
Wenn überhaupt besser.
Genau, das wäre meine These. Ich meine, in der Champions League sieht es ja durch die Bayern zumindest ein bisschen besser aus, mit vermehrt auch Halbfinalteilnahmen. Ab und an kann der BVB auch mal zumindest Viertelfinale, Halbfinale.
Wunder von Malaga.
Wunder von Malaga. Aber gerade in der Euroleague. Und da waren wir ja nicht nur, sagen wir mal, mit Überraschungsmannschaften vertreten, sondern auch der BVB dann gegen Liverpool raus, Wolfsburg damals als Pokalsieger, Schalke dieses Jahr, Gladbach dieses Jahr. Ist die Frage, hat man dann oder muss man nicht den Anspruch haben, auch wenn man da in die Euroleague einsteigt, zu sagen, der Titel geht nur über uns oder wir sind eine von zwei, drei Mannschaften, die das unter sich ausmachen. Also meiner Ansicht nach müsste man schon so reingehen.
Naja, also ich glaube, dass sich die deutschen Mannschaften mit irgendwelchen Titelansprüchen, egal in welchem Wettbewerb, ob national oder international, ich nehme mal die Bayern aus, da tut sich jeder schwer. Also ich frage mich auch jedes Jahr wieder, warum Dortmund nicht mal sagt, sie wollen Meister werden, statt zu sagen, sie wollen sicher in die Champions League, wenn sie 5 Jahre in Folge Zweiter waren oder so. Und ja klar, also was jetzt die Formulierung des Anspruchs angeht, ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass du lernst es in der nationalen Liga nicht, warum sollst du es international dann tun, so einen Anspruch zu formulieren. Aber vielleicht ist ja genau das, was du gesagt hast, das Problem, dass die, also ein portugiesischer oder ukrainischer Verein, die normalerweise niemanden in der Champions League haben, die haben quasi ihre beste Mannschaft in der Euroleague. Und dadurch, das ist halt dann die Frage, ob der beste ukrainische Verein, ob der nicht besser sein darf als der fünft oder sechstbeste deutsche Verein.
Ja, genau das ist eben die Frage. Also in der Champions League erinnert man sich ja dran, wenn wir in Ukraine bleiben, tritt ja eher immer Dynamo Kiew oder Schachtja Donetsk an.
Ja.
Weil ja auch die zwei besten Vereine aus der Liga. Aber in der Euroleague war zum Beispiel eine der Mannschaften, die so weit gekommen ist, Dnipro Petrovsk, wenn ich das richtig ausspreche. Und ist halt die Frage, ob da nicht eine Mannschaft wie Wolfsburg Wolfsburg, Dortmund, Schalke oder Gladbach den Anspruch haben muss, vielleicht weiterzukommen als Chirpur, Petro Petros. Also,
ja, denke ich schon.
Die sehe ich jetzt nicht als absolute ukrainische Spitzenmannschaft und erst recht nicht als europäische Spitzenmannschaft.
Nee, würde ich auch nicht sehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm, wie oft die tatsächlich so weit gekommen sind. Ich glaube, das war in einer, maximal zwei Saisons, wo die in der Playoff-Phase dann relativ weit gekommen sind. Von daher weiß ich nicht, ob es nicht auch so ein Ausreißer war, wie wenn Porto halt mal die Champions League gewinnt oder als Monaco damals ins Finale kommt oder jetzt dieses Jahr Monaco wieder relativ weit gekommen. Gut, das ist eine andere Geschichte, weil die Mannschaft deutlich talentierter ist, aber ich denke, dass es ja in der Europa League genauso die Ausnahmen oder die Überraschungsmannschaften gibt, wie in der Champions League gibt es auch, ja, jetzt nicht regelmäßig, aber es gibt schon immer eine Mannschaft, die deutlich weiterkommt, als man denkt, also auch mal ins Viertelfinale, da ist dann halt Schluss, aber ich tue mir halt schwer, das zu vergleichen, weil du klar, wenn du jetzt jede einzelne Mannschaft von der portugiesischen, ukrainischen, rumänischen Liga, keine Ahnung, wenn du da jede Mannschaft von Rang 1 zu Rang 1, Rang 2, Rang 2, wenn du die so vergleichen wirst, dann klar, dann müssen wir den Anspruch haben, dass die deutsche Mannschaft besser ist. Und ich denke auch, dass es eigentlich immer der Fall sein wird. Nur, wenn es dann halt daran geht zu sagen, die beste ukrainische Mannschaft, wo würden wir die einordnen in der deutschen Liga? Da tue ich mir schwer, weil die haben halt ein ähnliches Problem auf einem deutlich anderen Niveau, aber die haben ein ähnliches Problem wie Bayern in der deutschen Liga, wie Celtic Glasgow in der schottischen Liga, dass die halt national wenig Konkurrenz haben. Das heißt, die können es nur ganz schwierig, das Niveau auf vergleichen auf andere Länder. Und also ich würde schon sagen, dass die deutsche Liga in der Breite auch besser ist. Woran das jetzt liegt, dass die international nicht so weit kommen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass eine schwächere deutsche Mannschaft, also schwächer in der Liga, dass die ihren Fokus einfach ganz anders legt. Weiß ich nicht.
Die Frage ist ja, das mit dem Ausreißer und den Überraschungsteams, da gebe ich dir recht, aber warum gibt es dann halt nicht mal einen deutschen Ausreißer? Das ist ja die Frage, warum kriegen andere Nationen das hin, gerade in der Euroleague und wir als Bundesliga nicht? Und es ist ja nicht nur so, dass wir nicht so weit kommen bis ins Halbfinale oder Finale, da spielt ja dann vielleicht auch immer ein bisschen Glück noch mit, aber es ist ja auch so, dass teilweise Hahn gegen Mannschaften in der Quali schon ausgeschieden wird, jetzt zum Beispiel Mainz gegen Tripolis oder Hertha gegen Brøndby, wo man sich halt dann schon fragt, muss das nicht von der Klasse her Mainz oder Hertha halt schaffen, zumindest dann mal die Gruppenphase einzuziehen, um dann überhaupt vielleicht mal als Ausreißer nach oben zu kommen, weil bei Mainz oder Hertha rechnet natürlich keiner mit, dass die den Anspruch jetzt zwingend haben müssen, die Euroleague zu gewinnen, aber erstmal überhaupt den Schritt zu schaffen, als Überraschungsmannschaft in Frage zu kommen, da hapert es ja schon dran.
Ja, das schon. Wobei es natürlich in anderen Ländern auch echt diese Fälle gibt. Das gab es ja sogar in größeren Ligen wie in Spanien oder so oder Frankreich war es, glaube ich, auch mal, dass die halt schon auch ihre Top-Mannschaften international total ins Schaufenster stellen wollen. Und dafür dann auch so ein bisschen die Liga-Statuten ein bisschen ändern. Also es gab ja so Fälle, dass Mannschaften irgendwie ein, zwei Wochen davor spielfrei bekommen haben, beziehungsweise die Spiele verlegt wurden, damit die ausgeruht waren und sich auf das Spiel direkt vorbereiten konnten. Solche Fälle gab es ja. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das immer geschieht, weil das kriegst du ja auch nicht mit, ob jetzt Dniepropetrovsk, ob da die vorherigen zwei Ligaspiele ausgefallen sind. Das ist bei uns vielleicht so eine kleine Randnotiz, aber juckt dann irgendwie auch später niemand mehr. Solche Fälle gab es ja.
Das stimmt, aber das dürfte ja zumindest im Falle von der Quali nicht so eine große Rolle spielen, weil da ja in der Regel bei der Euroleague und Champions League Quali die Bundesliga noch nicht losgegangen ist, beziehungsweise wenn dann überhaupt erst so ein oder zwei Spieltage gemacht hat. Deswegen spielt es zumindest in der Quali ja eher eine untergeordnete Rolle.
Also da, ja, da gebe ich dir schon recht. Also wenn, ich meine, wenn es jetzt tatsächlich um die Quali geht für den europäischen Wettbewerb, also Euroleague in dem Fall, dann denke ich schon, egal mit welchen Anzeichen oder welchen Vorzeichen das Spiel losgeht, also auch wenn der Gegner der deutschen Mannschaft dann irgendwie seine Spiele davor verlegt hat und frei hatte, dann gebe ich dir schon recht, dann muss eine deutsche Mannschaft trotzdem die Qualifikation schaffen. Also gerade, klar, Mainz war natürlich Paradebeispiel. Zwar sind sie jetzt auch in der Liga natürlich, läuft es jetzt irgendwie, gegen Ende sieht man, läuft es auch nicht so rund, aber trotzdem glaube ich schon, dass Mainz auch mit der Vorgeschichte, die sie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten, dass die schon den Anspruch haben müssen und dass die deutsche Mannschaft den Anspruch haben muss gegen das Spiel Tripolis, Griechenland ist es, oder? Ja. Oder Zypern?
Ja. Nee, es müsste Griechenland
ja
sein.
Ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall gegen die Mannschaft dann in die Gruppenphase zu kommen, klar, das muss sein und das ist auch tatsächlich enttäuschend, wenn es nicht passiert. Bei Hertha gegen Brøndby, ja, vielleicht ein bisschen weniger, denke ich aber trotzdem, dass da die deutsche Mannschaft ganz klar der Favorit ist. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass die, weil ich vorhin gesagt habe, mit Fokus, klar, ich denke trotzdem, dass die schon die Mannschaften Bock haben, international zu spielen, auch wenn es nicht Champions, sondern Euroleague ist. Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die zu grün? Die anderen sind ja genauso grün.
Also es wäre schon traurig, wenn jetzt, ich will mich jetzt nicht auf die beiden Mannschaften einschießen, aber weil das halt so die letzten eher negativen Beispiele aus deutscher Sicht waren, es wäre schon traurig, wenn jetzt Brøndby oder Tripolis mehr Bock hätten auf die Euroleague als Mainz und Hertha, weil für Mainz und Hertha ist es ja auch nicht alltäglich, sich irgendwie für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.
Nee, mehr Bock glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also
ja,
zumal so Mannschaften wie Mainz oder Hertha, die jetzt ja auch nicht irgendwie, also für die das jetzt auch nicht normal ist, da ständig zu spielen, ja. Also Mainz war, glaube ich, vor 6-7 Jahren waren die, glaube ich, schon mal irgendwie auch relativ sensationell, sind die ja da rein. Oder war das sogar über die Fairplay-Wertung, weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, die haben über die Liga knapp geschafft.
Ja. Genau, und für Hertha ja auch nicht. Die haben jetzt auch keine so rosigen Jahre hinter sich, was internationales Geschäft angeht. Seit Jürgen Röber. Und da, ja, also da glaube ich, scheitert es nicht daran, dass sie jetzt keinen Bock hätten. Also bei Gott kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur, dass selbst unsere deutschen Mannschaften, die jetzt in den letzten 10 Jahren nicht unbedingt ständig international gespielt haben, aber dass selbst die so Mannschaften wie Tripolis halt einfach unterschätzen. Vielleicht spielt es die Hauptrolle. Oder wir überbewerten das Ganze jetzt und die hätten halt irgendwie nächstes Jahr oder die nächsten 10 Jahre würden sie jedes Mal gegen die Vereine weiterkommen. Aber vielleicht.
Ja. Ich habe in dem Zusammenhang noch, sagen wir mal, einen Ansatzpunkt gelesen in einem Interview von Zeit Online. Vom 21. und die stellen meiner Ansicht nach eine relativ gewagte These oder eine Verbindung von zwei Thesen auf, nämlich zum einen, dass es in der Bundesliga keinen deutschen Spitzentrainer gibt, sprich die Spitzentrainer jetzt auch gerade im Fall von Bayern,
wenn man sich die
beiden anguckt, da komme ich gleich noch drauf, zu einem Trainertyp à la Nagelsmann. Und eben, dass zum Beispiel in Spanien, die ja gerade auch die Euroleague dominiert haben durch den FC Sevilla hauptsächlich, einfach mehr Wert gelegt wird auch auf individuelle Klasse. Und nicht nur auf so eine taktische Einheit, sondern mehr auf individuelle, mit zum Schluss individuelle Klasse halt gewürzt, sag ich mal. Und es wird auch über so Konzepttrainer à la Nagelsmann gesprochen. Ziemlich verrissen, mehr oder weniger, weil die Zeit sagt, in Deutschland wird nur Gegenpressing, Gegenpressing, Gegenpressing gepredigt.
Was geil ist, Gegenpressing ist geil.
Deswegen schaffen es auch Teams in der Bundesliga nach oben, so die Zeit, die man eben nicht so auf dem Schirm hat, ne, wie dieses Jahr vielleicht Frankfurt zum Beispiel, eventuell im europäischen Wettbewerb, Hoffenheim, eventuell Champions League, hätte keiner mit gerechnet. Aber das ist für die Zeit eher ein Indiz von taktischer Unreife, weil abseits vom Gegenpressing hat eine deutsche Mannschaft keinen Plan B.
Das stimmt, aber das ja, also hat man ja auch bei Leverkusen gesehen, dass da irgendwie das nicht aussieht. Ja, also es stimmt, wobei, also ich stimme in dem zu, dass ich, also das geht mir auch so ein bisschen auf die Nerven, dass die deutschen Mannschaften in der Bundesliga einfach dieses Gegenpressing, das ist so einfach das Stilmittel Nummer 1 geworden ist. Ich finde das, also ich habe gegen die Spielart an sich nichts. Aber mir kam es schon so vor, also dass irgendwie 15 von 18 Mannschaften halt sich komplett auf diese es hinten reinstellen und dann auf Konterspielen irgendwie verlegt hat. Und A, die wenigsten konnten es halt wirklich. Und B, ist es halt grundsätzlich mal wahnsinnig unattraktiv. Also ich meine, ich glaube auch tatsächlich, dass es zum Problem werden kann, ob das dann internationale Auswirkungen hat, so weitreichend, ob das damit im Zusammenhang gebracht werden kann, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich richtig, dass diese Art zu spielen, dass es, wenn du da keinen Plan B hast, dass es dir wahnsinnig schwerfällt, das Spiel selbst zu machen. Und eigentlich ist es ja verwunderlich, wie lange, das geht jetzt irgendwie schon anderthalb, zwei Jahre oder so, dass es schon so lange funktioniert hat, und das hört jetzt eher auf, dass die Mannschaften so diese Art zu spielen durchgezogen haben, weil es ist ja relativ einfach, das zu zerstören. Nämlich, indem man den Gegner zwingt, auch das Spiel zu machen. Und der das Spiel machen muss, hat oft halt ein Problem. Und das sieht man bei Leverkusen. Das hat man übrigens auch bei euch gesehen, bei Dortmund, als das letzte Jahr unter Klopp war es eben auch so, dass ihr eigentlich mit Abstand die zweitbeste Mannschaft in der Liga wart und diesen Spielstil eigentlich gegen 16 andere Gegner nicht hättet anwenden dürfen, weil ihr einfach die überlegene und deutlich bessere, individuell bessere Mannschaft wart. Und da brauche ich dann nicht gegen Darmstadt Gegenpressing spielen, mal übertrieben formuliert.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Die Frage ist halt eben, versteift man sich zu sehr drauf und es fehlt wirklich der Plan B? Und meiner Ansicht nach ist das so. Das hast du ja gerade auch schon dargelegt. Man muss halt gegen eine Mannschaft, und da nochmal zurückzuführen, zum Beispiel eben, wenn man als Mainz gegen Tripolis spielt, muss man halt einfach sagen, wir machen das Spiel, wir wollen das Spiel gewinnen und können halt nicht unseren, sag ich mal, Stiefel, den wir vielleicht in der Bundesliga runterspielen können, halt spielen. Vielleicht ist das wirklich ein Grund. Und die These, dass es keinen deutschen Spitzentrainer gibt, Welttrainer, finde ich schwer, woran man das festmachen will oder woran man das festmacht. Zählen die gewonnenen Titel, dann ist das ohne Frage so, dann gibt es keinen deutschen Spitzentrainer.
Ja, die.
Das an anderen Kriterien fest? Ich weiß es
nicht. Also, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie großartig ins Gewicht fällt, ob wir jetzt einen deutschen Spitzentrainer haben oder nicht. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass nur ein deutscher Trainer deutschen Mannschaften einen vernünftigen und offensiven und kreativen Spielstil beibringen kann. Und das sehe ich halt nicht so. Aber zumal du gerade eben von anderen Trainern auch profitieren könntest, also internationalen Trainern, die in der Bundesliga tätig sind, könntest du ja genauso profitieren, wenn die einen guten Spielstil mitbringen. Also das sehe ich überhaupt nicht als Argument. Zumal dann so ein Trainer wie Heinkes, der dann das Triple mit Bayern holt, ist dann auf einmal ein Welttrainer. 2 Jahre davor war er es nicht, 2 Jahre danach ist es auch nicht, weil er auch nicht mehr trainiert. Weiß ich nicht. Kann man sicherlich sowohl an Titeln als auch am Spielstil der Mannschaft festmachen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest einen Einfluss hat, wenn die, dass die deutschen Mannschaften sich irgendwie, oder die Liga vielmehr, dass sich die auf diesen Spielstil total eingeschossen hat. So kam es mir tatsächlich in den letzten Jahren vor. Das hat sich total verselbstständigt. Dieses, eng machen, verschieben und dann irgendwie versuchen, mit einem langen Ball oder mit Kontern Tore zu machen. Und bei den wenigsten hat es ja tatsächlich funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt, dass wir da Mords die Mannschaften hatten, die da irgendwie die Liga auseinandergeschossen haben mit diesem Spielstil, sondern es ist ja eigentlich hauptsächlich mal eine Taktik von unterlegenen Mannschaften, um überlegenes Spiel zu zerstören und Überraschungsangriffe zu setzen.
Und ja, zumindest auf lange Sicht hat es mit nur dem Spielstil keine Mannschaft, sagen wir mal, die oberen Tabellenregionen gebracht. Das war ja immer nur punktuell, dann mal eine Saison oder zwei Saisons.
Ja, immer nur eine Mannschaft. Also nicht, dass jetzt irgendwie, genau. Weil theoretisch so viele, wie diesen Spielstil gepflegt haben, hätten ja viel mehr dann vorne sein müssen. Und es hat halt immer nur eigentlich eine Mannschaft geschafft. Es gibt ja auch immer eigentlich nur eine Überraschungsmannschaft pro Saison. Sieht man ja diese Saison auch wieder. Also wo ist Frankfurt jetzt? Haben in der Rückrunde ein Spiel gewonnen. Toll.
Ja, aber also diese Saison finde ich zumindest was, sagen wir mal, auf den Euroleague-Plätzen, aber auch auf den Champions-League-Plätzen finde ich schon überraschend. Ich hätte dieses Jahr Leipzig noch nicht so hoch eingeschätzt, also schon, dass die vielleicht um die Euroleague mitspielen können, aber nicht, dass die jetzt vermutlich Vizemeister werden. Ich hätte Hoffenheim nicht so hoch eingeschätzt. Also, ich finde die Saison schon mehr.
Ja, also Hoffenheim, weiß ich nicht, ist für mich auch nicht der Prototyp von diesem Spielstil.
Geschafft als zu sagen. Also deiner Ansicht nach ist die Bundesliga schon ja nicht so schlecht, wie ich sie jetzt vielleicht ketzerisch machen wollte im internationalen Vergleich.
Nein. Tut mir leid.
Kann ich mit leben.
Ja. Nee, ich glaube, dass es. Also ich glaube nicht, dass wir, um es abzuschließen, ich glaube nicht, dass die Bundesliga so gut ist, für wie gut sie sich hält im internationalen Vergleich. Aber ich glaube, dass wir in der Breite da uns nicht verstecken müssen vor den großen drei und vor den dahinter erst recht nicht.
Ja, das ist doch eine schöne Überleitung. Wir bleiben auch weiter international. Ja, waren ja jetzt gerade wieder die Auslosungen für die Champions League und die Euroleague Halbfinals. Und ja, da kommt ja immer der schöne Satz: Ah, Mannschaft X hat jetzt einen Vorteil, weil sie zuerst auswärts antreten dürfen und das Rückspiel zu Hause haben. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt: Ist das wirklich so? Also ist das vielleicht auch mit Zahlen unterlegbar? Und habe mir mal die K.O.-Duelle der Champions League Saisons 2006, 2007 bis 2015-16 angeschaut und in der Euroleague eben die Duelle seit der Reform hin zur Euroleague, also 2009, 2010 auch bis 2015-16. Und man kann sagen, in der Champions League.
Also die K.O.-Spiele nur, oder?
Genau, nur die K.O.-Spiele, ja. Weil in der Gruppenphase ist ja der Faktor noch nicht mit der Auswärtstorregel dann und ist nur noch nicht so gegeben.
Ja.
In der Champions League gab es in der Zeit 140 K.O.-Duelle und man kann sagen, die Mannschaft, die das Rückspiel zu Hause hatte, hat in zwei Drittel der Fällen ist weitergekommen. Und in der Euroleague gab es insgesamt 210 Duelle, weil da ja eben noch eine K.O.-Runde mehr zwischengeschaltet ist. Immerhin 55% der Mannschaft, die das Heimspiel zu Hause hatte, sind weitergekommen.
Und jetzt die das Heimspiel zu Hause hatte? Das passiert, glaube ich, öfter.
Die das Heimspiel zu Hause hatte? Nein, natürlich die das Rückspiel zu Hause hatte.
Okay.
Und jetzt ist die Frage, Mann, abseits von den Zahlen, ist es heutzutage wirklich noch so, dass das ein Faktor ist? Weil man muss dazu sagen, zumindest in der Champions League, je weiter der Wettbewerb fortschreitet, nimmt der Heimvorteil ab im Rückspiel. Und in den Halbfinals hat sogar die Mannschaft, die das im Rückspiel auswärts gespielt hat, in 60% der Fällen weitergekommen. Also da hat sich das quasi gedreht. Also ist das wirklich noch ein Faktor heutzutage oder wird das immer so ein bisschen überhöht? Was denkst du denn abseits von den Zahlen?
Also ich denke, dass man auf jeden Fall unterscheiden muss zwischen, nehmen wir mal Bundesliga, also Ligabetrieb und internationalen Spielen. International, gut, da müsste man, ja, kann man wahrscheinlich nicht richtig gewichten, aber ist es natürlich auch immer eine Frage, wie das Hinspiel ausgeht. Durch die Auswärtstorregel wird es dann auch ein bisschen verzerrt, aber gut, ich meine, warum die Zahlen vielleicht Richtung Halbfinale dann, warum das dann sich umkehrt, würde ich mir jetzt so erklären, dass da eben die Top-Teams gegeneinander spielen und dass es da eben einen kleineren Unterschied ausmacht. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus auch gesagt, dass die Heim- oder Auswärtsspiel, dass es bei kleineren Teams noch eher einen Unterschied macht als bei großen. Ich denke, so eine Mannschaft wie Bayern, die, ja, klar, wenn du jetzt gegen Barca oder Real spielst, dann macht es schon einen größeren Unterschied. Aber in der Bundesliga ist es, glaube ich, völlig wurscht, ob du zu Hause gegen Mainz spielst oder in Mainz. Es kommt eigentlich nur darauf an, wie der Gegner spielt. Und da glaube ich schon, dass es irgendwie... Also ich glaube nicht an die Kraft von Auswärtsspielen so stark, wie sie oft gemacht wird. Weil ich denke, dass oft diese Art zu spielen, dass die so... Ja, also andersrum. Wenn als Beispiel Mainz auswärts spielt, dann habe ich so manchmal den Eindruck, oder Mannschaften wie Mainz auswärts spielen, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass sie glauben, sie müssen jetzt defensiv spielen, weil man das halt auswärts so macht. Und ich sehe aber da nicht immer einen Grund. Ich meine, in München ist es vielleicht noch was anderes oder in Dortmund, aber warum sollte eine Mannschaft wie Mainz in Freiburg anders spielen als zu Hause? Und warum sollte Freiburg zu Hause anders spielen wie auswärts? Ich verstehe die Grundausrichtung da halt nicht. Warum spiele ich zu Hause eher offensiver und auf Ballbesitz und warum spiele ich auswärts eher auf Konter? Ich verstehe das nicht ganz, muss ich sagen. Dass es jeder so macht.
Mit den berühmten
Auswärtsszene. Ja, also ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Weil,
ja.
Also klar, es gibt so Faktoren wie der Platz ist anders und keine Ahnung, aber warum sollen andere, also ich kann mich doch, ich weiß es doch, also da google ich halt Platzmaße Badenova-Stadion oder wie es in Freiburg heißt, google ich halt, dann sehe ich, okay, der ist breiter, der ist fast so breit wie lang, kann ich mich entsprechend darauf einstellen, aber das bedeutet nicht, dass ich deswegen mich hinten reinstellen muss. Ich weiß es nicht. Genauso wie, warum spielt Bayern zu Hause so dominant? Klar, gut, weil sie wissen, dass sie die Spiele zu Hause immer gewinnen, normalerweise, aber das ist ja nur eine Folge davon. Und dann müssten wir fast polemisch sagen, so schlecht wie die Bayern-Fans gemacht werden, warum soll man dann vor der Arena Angst haben?
Ja, ich sehe das genauso wie du. Auch gerade diese Umkehr in den Halbfinalduellen, weil da halt in der Regel Bayern gegen Real oder Barca gegen Atletico oder so spielen, also die echten internationalen Top-Mannschaften auch, aber ich finde halt erstaunlich, dass da dann im Rückspiel sozusagen die Fans gar kein Faktor oder ein geringer Faktor sind. Also dass bei den Top-Mannschaften offensichtlich wirklich keinen Unterschied macht, ob die zu Hause spielen oder auswärts, also auch so vom Fantechnischen her.
Ja gut, aber das ist jetzt natürlich stark verkürzt, wenn man sagt, dass nur weil die Auswärtsmannschaft dann gewinnt, dass es eine Fangeschichte ist, zumal ja... Weiß jetzt nicht, also es gibt jetzt nicht in allen Stadien diese Fankultur wie in Deutschland.
Es sollte ja nicht heißen, dass die Fans quasi das Spiel dann alleine gewinnen oder verlieren, aber dass das vielleicht nochmal so ein extra Prozent rauskitzelt, was du auf dem Niveau eben brauchst dann, wo ja schon so eigentlich die Spiele durch so den einen oder die zwei kleinen Fehler entschieden werden.
Ja, aber du sagst es ja, genau deshalb werden die Spiele entschieden. Ich glaube schon, dass die Fans einen Einfluss haben. Wenn ich nicht glauben würde, bräuchte ich zu keinem Spiel mehr gehen. Aber gegen starke Mannschaften nimmt das, denke ich, ab. Ich meine, wenn eine eine vergleichsweise kleinere Mannschaft, auch in der Bundesliga, gegen Bayern oder Dortmund spielt, klar, da ist die Hütte voll, da ist super Stimmung da, das ist schon klar. Und da macht es, denke ich, auch auf jeden Fall einen messbaren Unterschied, wenn die Mannschaft gepusht wird, wenn es jetzt nicht gerade schon 0-4 steht. Aber ja, also wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, warum wird so gecoacht? Warum wird gesagt, ich spiele auswärts einfach eher defensiver? Im Prinzip tue ich das ja nur mit der Erwartung oder aus der Erwartung raus, ja, der Gegner, der zu Hause spielt, der wird ja sicherlich offensiver spielen.
Ja, und das halt schon für dummes Zeug, dieser berühmte Ausspruch, mein Gegner muss das Spiel machen, weil die spielen zu Hause.
Ja.
Meiner Ansicht nach Quatsch.
Oder der Klassiker, die kontern im eigenen Stadion.
Ja, wenn ich als Mannschaft einen gewissen Anspruch habe, irgendwas zu erreichen, dann muss ich ja eigentlich sagen, meine Mannschaft ist besser und deswegen muss ich das Spiel machen, egal wo ich spiele. Das seh ich auch so wie du, dieses typische, wir gucken jetzt erstmal, ne, wie das Spiel läuft und erstmal hinten sicher stehen. Das ist ja,
die ist Null hinten dicht machen.
Ja, wenn ich das Spiel gewinnen will, dann muss ich nach vorne spielen und nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt hinten dicht und dann ein langer Ball und Gott hilft vorne oder so.
Genau, das ist ja der nächste Punkt. Das ist ja der nächste Punkt. Dann gibt es ja auch, also du willst ja dann auswärts dann auch oft ja gar nicht gewinnen. Aus der gleichen Denke raus. Weil der Gegner ja, also im Prinzip ist es schon so, hat man das Gefühl, wenn zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander spielen und die eine, die Auswärtsmannschaft, die fährt dahin mit diesem Glauben, ja, im Prinzip, also wenn ein Spiel davor 50-50 ausgehen kann, dann fahren die im Prinzip mit dem Glauben hin, naja, die haben jetzt ja schon eigentlich einen Vorteil, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hinten dicht machen und ja, also das ist für mich einfach so ein bisschen eine Verschiebung der Wirklichkeit und sich so diese selbsterfüllende Prophezeiung, so die spielen zu Hause, die müssen besser sein, also gehe ich schon mal, ich weiß aber gar nicht, ob es so passiert, aber ich gehe auf jeden Fall schon mal in die Defensive und andersrum ja genauso. Ja, ich spiele zu Hause, ich muss offensiver spielen, weil die anderen werden sicherlich sich hinten reinstellen, sind ja die Auswärtsmannschaft.
Ja, auch immer schon so dieser Anspruch, naja, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann sind wir
zufrieden, naja. Ja. Im Prinzip könnte es tatsächlich einer der Ursprünge oder einer der Gründe sein für die steile These von vorhin, dass die deutsche Mannschaft, ich habe keine Ahnung, ob wenn Athletic Bilbao gegen SD Eibar spielt, ob das dann auch so der Fall ist oder ob die das anders machen, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Oder wenn der FC Genua gegen Sassuolo spielt, ob das dann auch passiert, weiß ich nicht. Es ist ja, mir fällt es halt auch auf, Amateurfußball ist es ja auch ähnlich. Ich meine, gut, die sehen es halt im Fernsehen, da wird es ja noch nachgemacht, aber da passiert es ja auch so, dass der Trainer sagt, oh Jungs, heute auf fremdem Platz, da müssen wir Gras fressen, müssen wir doppelt so viel laufen, sind die Auswärtsmannschaft. Weiß ich nicht. Also ich für mich ist es unverständlich. Vielleicht sind wir auch einfach viel zu ahnungslos und labern hier einfach nur dummes Zeug und übersehen einen entscheidenden Grund, aber für mich ist es echt so diese Geschichte, dass es einfach gemacht wird, weil man denkt, man muss es tun, dass sich das irgendwann mal verselbstständigt hat und jetzt tun es halt alle. Auswärts hinten reinstellen und zu Hause breite Brust.
Wenn es wirklich so ist, dass wir Quatsch reden, wird Christian Streich sich sicherlich melden bei uns, hoffe ich.
Ja, ich habe seine Nummer.
Weil das ja einer der größten Verfechter von dieser These ist.
Ja, du, wenn der hier bald die neue Disco eröffnet, wie angekündigt, dann kann ich ja fragen.
Ja, wäre vielleicht besser.
Ja, lass mir das im privaten Rahmen.
Nee, also ich sehe das auch so. Und das passt ja auch ganz gut zu dem, was wir eben schon hatten. Mit diesem Problem in der Euroleague, auch jetzt Schalke in der K.O.-Runde, Gladbach, ja, wir fahren jetzt nach Florenz oder nach Amsterdam und wenn wir hier unentschieden holen, sind wir zufrieden. Ja, ist halt die Frage, ob das immer so der Schlüssel sein muss. Eigentlich muss ich doch sagen, naja, ich fahre jetzt als Schalke nach Amsterdam und vom Kader her muss ich die 3-0 weghauen.
Gut, 2-0 haben sie da weggehauen, dann gab es Verlängerung, dann haben sie die Überzahl.
Ja, das war ja auch ein Heimspiel. Ich meine ja auswärts, so da hätten sie ja höher verlieren können als 2-0. Ja, aber schon, wenn man von vornherein schon suggeriert, auch der eigenen Mannschaft, naja, Punkt reicht uns hier ja, ne, mal gucken und so, da lebt man ja schon was vor, was sich dann vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen von Spielern festsetzt.
Ja. Also halten wir fest, es ist komisch, warum das so gemacht wird. Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich bin mir auch mal gespannt, vielleicht gibt es da auch mal ein Umdenken, wenn es irgendwie die nächste taktische Revolution gibt oder so, aber ja, sehe ich irgendwie nicht.
Die abkippende Neun dann, oder?
Die abkippende Neun mit, weiß ich nicht, falschem Hasen.
Ja.
Gut, unser Schwerpunktthema, Jonas, beschäftigt sich zum Teil mit was Schönem für uns und zum Teil mit was nicht so Schönem. Das Schöne ist, es beschäftigt sich mit unserer alten Heimat Würzburg. Und das nicht so Schöne, es geht um den Niedergang des Fußballs.
Ja, Kickers auch gerade relativ aktuell heute wieder 3-1 verloren.
Ah ja, es sind jetzt glaube ich 16. auf dem Relegationsplatz, wenn ich es richtig weiß.
Ja, 15. oder 16. in Aue heute 3-1 verloren gegen direkten Konkurrenten.
Ja, die haben aber auch, die haben Aue hat natürlich den nächsten Nagelsmann.
Ja.
Mit Tedesco. Ja, nee, auf jeden Fall gab es diese Woche die Meldung, beziehungsweise nicht die Meldung, ich habe einen Artikel darüber gelesen, und dass die Kickers aus Würzburg auf dem Weg dazu sind, das neue RB Leipzig zu werden, überspitzt formuliert. Die Würzburger haben ja den Hauptsponsor, Fly Alarm, die euch auch die Arena heißt ja Fly Alarm Arena, oder Fly Alarm Stadion, weiß ich gar nicht. Und Fly Alarm ist auch eingestiegen bei einer österreichischen Mannschaft, bei Admira Wacker Mödling, südlich von Wien, und sind da Mehrheitseigner. Vielleicht erzähle ich ganz kurz die Vorgeschichte. Und zwar war Fly Alarm, also deutsche Online-Druckfirma, die in Würzburg sitzen, die sind um Weihnachten 2016 rum Mehrheitseigner geworden beim FC Admira Wacker Mödling. Die sind 15 Kilometer südlich von Wien.
Man hört auch schon in der Tradition von Mödling, dass da der Name schon das ein oder andere Mal vorher auch schon verkauft wurde.
Ja, ich glaube, die haben irgendwie in den letzten 20 Jahren 8 verschiedene Namen gehabt oder so. Und 12-mal umgezogen und 14 Kinder, unehelich. Ja, auf jeden Fall hat Fly Alarm, die wurde Mehrheitseigner und inklusive Firmennamen im Vereinsnamen. Also die heißen jetzt FC Fly Alarm Admira Mödling, was ja in Österreich geht, bei uns ja zum Glück noch nicht.
Schöner Name,
analog zu Red Bull Salzburg. Und die Admira hatte irgendwie immer Lizenzprobleme in der Vergangenheit, hatten da irgendwie immer im Nachsitzen, haben die dann noch die Lizenz für die erste Liga bekommen, sind da so im Mittelfeld. Und Fly Alarm ist dann eingestiegen und der Geschäftsführer der Aufsichtsratsvorsitzende von Fly Alarm, Admira Mödling, wurde dann der Geschäftsführer von Fly Alarm Österreich. Und parallel dazu ist der Aufsichtsratsvorsitzende bei den Würzburger Kickers der Firmenboss von Fly Alarm Deutschland, beziehungsweise von ganz Fly Alarm. Das war die Vorgeschichte dazu, und auch im Dezember wurde dann noch bekannt gegeben, dass der Würzburger Stürmer und war, glaube ich, auch zeitweise mal Kapitän, Amir Shapur Sadeh, seine Karriere beenden wird. Der hat noch aktiv gespielt für die Kickers. Und ab dem 1. Januar Manager bei Admira wird. Und einen Tag nach dem Dienstantritt dann, also im Januar, hat er dann direkt den aktuellen Trainer von Mödling entlassen. Und der Nachfolger, pikanterweise, hat den Trainerschein mit Bernd Hollerbach damals gemacht, vor ein paar Jahren.
Ein Schelm,
der Böses denkt. Wobei, und das hat mir dann eben die Sorge schon bereitet, dass der Herr Shapur Sadeh dann aber auch ganz offen und ehrlich gesagt hat, dass, Zitat, die Trainerbestellung war eine gemeinschaftliche Entscheidung und auch mit den Kollegen in Würzburg abgestimmt. Zitat Ende. Und was sich beide Vereine dabei davon versprechen, also Mödling will einerseits die gute Jugendarbeit zu den ihre gute Jugendarbeit zu den Kickers bringen. Die haben unter anderem den Marc Janko rausgebracht, den Sabitzer, Erwin Hoffer, Andi Herzog hat auch mal da gekickt. Und die wollen eben diese Jugendarbeit zu den Kickers bringen, weil es bei denen da eher hapert. Und im Gegenzug sollen die Kickers eben ja, Marketingwissen, Strukturen nach Österreich bringen und eben auch diese Perspektive zweite deutsche Liga. Und da drängt sich eben diese, also für die Spielerperspektive zweite deutsche Liga, und da drängt sich eben absolut diese Leipzig-Salzburg-Parallele auf. Zum einen deutsch-österreichische Kooperation, dass Spieleraustausch in beide Richtungen geplant und gewünscht ist, dass die Geschäftsführungsebenen verknüpft sind miteinander. Also die beiden Flyer-Alarm-Chefs sind jeweils Aufsichtsratsvorsitzende von beiden Vereinen. Und was mir eben jetzt Sorge macht, ist, dass das nicht mal irgendwie versucht wird, geheim zu halten, so wie bei uns in Deutschland damals bei Leipzig, die ja dann wirklich auch Umwege gegangen sind und das versucht haben, im Kleinen irgendwie zu lösen. Bei Würzburg und Mödling wird das total offen kommuniziert, was da geplant ist und was da wie alles verschoben werden soll und diese Verwebung der Strukturen. Und da ist jetzt eben die Frage, ob uns da ob uns generell diese Art Vereinskooperation mit Firmenbeteiligung, ob das uns jetzt öfter droht, oder siehst du irgendeinen Unterschied, den ich jetzt ausgelassen habe, zwischen Leipzig-Salzburg und Würzburg-Mödling?
Also ich finde es erstmal relativ überraschend, dass das so lange, sagen wir, unterm Radar geflogen
ist. Total. Ich habe das wirklich, also ich habe selber, dass Flyer-Alarm bei Mödling eingestiegen ist und dass die diesen komischen Namen haben, das hat man irgendwie gelesen, aber diese Verknüpfung nach Würzburg, die war mir überhaupt nicht klar und die wurde mir jetzt klar und also hat mich total überrascht.
Ja, also mich auch, ne, dass man hat immer Leipzig und Salzburg halt so auf dem Schirm gehabt, aber das war im Prinzip was Gleiches entsteht. Krass, ich weiß auch, der aktuelle Ersatztorwart von Würzburg kam auch aus Mödling vor der Saison. Siebenhandel heißt der, glaube ich.
Ja, aber war der einzige bisher.
Ja, aber hat ja schon angefangen mit dem Spieleraustausch. Und eins der größten Sachen, die man ja bei Leipzig-Salzburg der Connection kritisieren kann, für dich zumindest, ist ja eben dieser Spielertransfer. Ja, von Leipzig nach Salzburg, ja. Und von Salzburg nach Leipzig zurück. Also das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Und vielleicht Würzburg oder Flyer-Alarm das ein bisschen offensichtlicher als Salzburg und Leipzig, weil die noch nicht die Gefahr sehen, beide zusammen in den europäischen Markt zu ziehen.
Ja, das stimmt.
Deswegen macht ja Leipzig jetzt auch mit der personellen Entflechtung das hinzustellen, dass der Rangnick jetzt nicht mehr bei beiden Sportdirektor ist.
Ja, und dass der Minzlaff dann sein Büro aus sein Büro räumt in Salzburg, wo er eigentlich sein Büro hatte, damit man da irgendwie nichts mehr nachweisen und beanstanden kann. Ich weiß nicht, also es ist halt irgendwie, also warum ich das so verwirrt und umgetrieben hat, war einfach die Tatsache, dass man ja damals bei Leipzig hat man das ja auch irgendwie lang, also man hat das mitbekommen und das lief alles, und aber so richtig interessiert hat es halt niemand. Man hat halt gesagt, ja, die sind ja jetzt noch irgendwie in der vierten Liga oder dritte Liga, da kümmere ich mich drum, wenn es dann soweit ist, wenn die dann mal aussteigen, und da war das dann halt alles dann schon im Gang. Jetzt ist es natürlich auch noch nicht wirklich akut in dem Sinne, dass Würzburg halt total abgestürzt ist in der Rückrunde in der zweiten Liga und da auch im Klassenerhalt jetzt sogar bangen muss, dass sich diese ganze Europapokalteilnahme jetzt sich natürlich nicht stellt. Die Frage ist nur, wenn wir es jetzt durchwinken, sowohl aus Fansicht als auch aus offizieller Sicht, wenn wir sowas durchwinken, dann ist es, wenn es irgendwann mal akut wird, halt, dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen.
Ja, das stimmt. bisschen das Würzburger Glück, dass halt Leipzig gerade aktuell so im Fokus ist. Auf Kurs Vizemeisterschaft und sagen wir mal, dass das Feindbild vieler ist, dass Würzburg so ein bisschen da unter dem Radar geflogen ist. Und Flyer Alarm hat es ja offensichtlich nicht so promotet, wie Red Bull es damals getan hat. Auch mit der Übernahme in Leipzig und so. Also wie gesagt, für mich kam das jetzt völlig überraschend. Und es ist interessant, dass Würzburg ja, oder Flyer Alarm, den umgekehrten Weg gegangen ist, wie Red Bull, also zuerst in Deutschland einen Verein hatte oder unterstützt hat und auch ohne die Gelder von Flyer Alarm in Würzburg sehr wahrscheinlich der Aufstieg bis in die zweite Liga nicht möglich gewesen wäre.
Ja, wobei, es stimmt nicht ganz. Also die waren beim Mödling wohl schon länger einfach nur ein Sponsor von vielen. Wie lange, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, aber die waren schon irgendwie da dabei, aber halt wirklich nur als ganz normaler Sponsor. Ich glaube nicht mal Trikotsponsor, sondern einfach nur ein Sponsor von vielen. Inwieweit das schon von vornherein geplant war, weiß ich natürlich auch nicht.
Ja, also es ist auf jeden Fall, macht es für mich den gleichen Eindruck wie diese Connection Leipzig-Salzburg, dass eben ein Verein eben von neuen Spielern profitieren soll. Vielleicht wirst du erst in Österreich getestet und wenn du das da dann packst, wie jetzt zum Beispiel bei Leipzig dann der Sabitzer, kommst du halt von Salzburg rüber. So den Eindruck macht es da auch. Also für mich ist das genau das gleiche Modell wie in Leipzig und deswegen war meine Ansicht nach auch genauso verwerflich. Also für mich macht das jetzt keinen Unterschied, ob die jetzt Euroleague, auch wenn Würzburg jetzt die dritte Liga absteigt. Ich finde das Modell an sich schlimm, egal wo es praktiziert wird und auch egal in welcher Liga. Und ich finde, du hast recht, man sollte da den Anfängen wehren und nicht erstmal warten, bis Würzburg vielleicht irgendwann mal aufsteigt und dann vielleicht auch mal die Euroleague oder so angreift.
Ja, aber ich fand es so negativ beeindruckend, mit welcher Dreistigkeit die halt offen damit umgehen. Also irgendwie der Flyer-Alarm-Chef hat dann halt gemeint, ja, also für uns als Unternehmen ist es halt wichtig, dass es am Ende auch auf die Marke Flyer-Alarm einzahlt. Wo dann auch wieder ganz klar halt diese Vereine als Produkt in den Vordergrund gestellt werden, als Werbeobjekt für eine Firma. Wobei es gibt natürlich den entscheidenden Unterschied noch zu Leipzig zum Beispiel, wo eben der Verein halt wirklich nur gekauft wurde als Marketinginstrument und der ganze Verein auf dieser Marke basiert im Prinzip, die ganzen Strukturen. Die Frage ist nur, ob es in Würzburg dann nicht ähnlich passieren kann, weil mit einer anderen Vorgeschichte halt, aber wenn so eine Firma wie Flyer Alarm dann eben da einsteigt, ist die Frage, wie man das dann aufhalten kann.
Der löbliche Unterschied, wenn ich es mal so nennen darf, ist halt, dass in Würzburg und wahrscheinlich in Mödling, ich kenne mich da jetzt nicht genauer aus, aber wird es halt noch einen Verein, der auf Mitgliedern basiert, geben. Das gibt es ja in Leipzig so nicht. Da gibt es ja nur eine Handvoll Mitglieder und das sind alles mehr oder weniger Red Bull-Mitarbeiter.
Ja, genau, klar. Das ist logisch. Aber das ist halt, weil der Verein natürlich zu einem Punkt übernommen wurde, wo der schon die festen Strukturen hatte und vor allem auch schon Profistrukturen. Also Mödling hat ja auch jetzt immer in der ersten Liga gespielt. So, also
ja, eben. Und, aber für mich macht das jetzt auch keinen Unterschied. Ich meine, Leipzig oder Red Bull hat sich ja mehr oder weniger wahllos einen Verein rausgegriffen, hat ihn dann gekauft und dann nach Leipzig umgesiedelt und dann als RB Leipzig firmieren lassen. Flyer Alarm ist ein Würzburger Unternehmen, also mehr oder weniger ja auch regional dann verankert, aber das macht für mich keinen Unterschied.
Ja, aber glaubst du, dass man sowas überhaupt verhindern kann in Zukunft? Weil ich meine, der Punkt ist ja, dank 50+1 ist es ja zumindest ja nach dem Gesetzbuch halt nicht möglich, dass so eine Firma das übernimmt. De facto ist es ja aber so, die müssen ja nicht mal unbedingt Geld reinpumpen groß, sondern es reicht ja in Anführungszeichen schon mal, dass bestimmte Personen an bestimmten Stellen installiert werden, die dann bestimmte Entscheidungen treffen und im Prinzip die Struktur innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr komplett aufgebaut wird nach Gusto des Unternehmens und an den entsprechenden Stellschrauben, an den entsprechenden Weichen sitzen halt Leute, die natürlich dem Unternehmen irgendwie wohlgesonnen sind und entsprechend nach Anweisungen handeln. Das wirst du ja nie irgendwie, das kannst du einfach nicht verhindern. Und da frage ich mich halt, ob wir da wirklich als Fans oder ob da auch der Verband, der DFB, die DFL, ob die so ohnmächtig sind, dass man sowas nicht verhindern kann, weil du, ja, weil wenn das jetzt Schule macht oder beziehungsweise wenn das Modell Erfolg hat, dann ist es halt die nächste Blaupause für einen anderen Verein.
Ja, also 50 plus 1 bringt dir ja auch nur was, wenn du als Verein gesund bist. Also man sieht es ja jetzt bei 1860, formal wird ja da die 50 plus 1 Regel auch eingehalten. Aber es ist ja auch Fakt, wenn der Investor da jetzt von heute auf morgen sagen würde, nee, ich habe keine Lust mehr, werden die ja trotzdem pleite. Und deswegen kann der ja trotzdem jetzt durchsetzen, was er will. Und das sieht man ja bei 60 auch, dass er auch durchsetzt, was er will. Und da ist es ja relativ egal, ob es da 50 plus 1 dann gibt oder nicht. Das heißt, sobald du abhängig bist, spielt die Regel ja keine Rolle. Und ja, zum Thema Verbände, der DFB und die DFL haben halt mit Wolfsburg und viel früher noch mit Bayer Leverkusen Ausnahmen geschaffen, worauf sich eben jetzt so Vereine wie RB beziehen können.
Ja.
Das Problem, wie sollen Vereine jetzt noch oder wie sollen Verbände jetzt noch einschreiten?
Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht auf so eine ja, RB-Diskussion, beziehungsweise doch schon durch den Vergleich, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht darauf raus, dass wir da irgendwie RB oder das ganze Modell nochmal bewerten, sondern wirklich das mal so allgemein formuliert, wenn wir jetzt dieses Beispiel von Würzburg nehmen, und die schon so offen damit umgehen, ob das dann tatsächlich nicht, also offensichtlich ist es zulässig und egal und machbar im Rahmen der Regeln, die Verbände vorgeben. Aber ich finde es einfach erschreckend und glaube halt, wenn das jetzt durchgewunken wird, dass wir dann dass wir dann bald ein Problem haben. Weil, also ich meine, dass es jetzt nicht nur in Würzburg und Mödling geht, sondern dass es auch bei vielleicht Mannschaften geht, die länger schon in der zweiten Liga zum Beispiel in Deutschland spielen und da auch deutlich, deutlich gesicherter spielen wie jetzt Würzburg, glaube ich halt, ist nicht weit. Und mir macht es halt Sorgen, dass wir da einfach keine Handhabe hinkriegen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich sehe aber das viel größere Problem bei den vielen Regionalligisten, die jetzt auch schon vielleicht länger vierte Liga spielen, und in der vierten Liga kannst du dich ja schwer selbst tragen als Verein. Also da brauchst du schon ein paar gute Sponsoren, sonst ist es ja wirtschaftlich nicht so einfach. Und gerade jetzt Beispiel in der Regionalliga West, da hast du Aachen, die jetzt auch gerade mal wieder insolvent sind, du hast Rot-Weiß Essen, du hast viele alte Traditionsvereine, die auch früher gespielt haben, und da ist, glaube ich, irgendwann die Versuchung groß zu sagen, gut, wir spielen jetzt 5-6 Jahre schon Regionalliga, haben aber eigentlich einen anderen Anspruch, oder wollen wir da halt drüber wahren und jetzt nehmen wir den schnellen Weg, weil da einer kommt, der uns halt Geld gibt, und dann kürzen wir halt ab und machen den Durchmarsch. Und da sehe ich viel eher das Problem als vielleicht noch in der zweiten Liga.
Ja, zumal mit dieser ganzen Aufsteigerei, es ist ja sowieso mittlerweile ein Glücksspiel geworden, aber ja, klar, ich meine, so Vereine oder auch sowas wie Aachen oder so, klar, die sind natürlich da auch nochmal anfälliger vielleicht, weil die einfach eine gewisse Enttäuschungsperiode auch hinter sich haben. Keine Ahnung, Waldhof Mannheim, also wirklich auch Traditionsvereine.
Offenbach
sehe ich schon anfällig dafür. Aber ja, im Prinzip ist es wurscht, genauso anfällig sind auch so aufstrebende Vereine, die jetzt vielleicht irgendwo dann eine Grenze entdeckt haben, die jetzt so in 5 Jahren 4 Ligen hochgegangen sind und jetzt halt merken, okay, da wird es jetzt schon eng. Klar, solche Vereine wird es auch geben. Hier, Viktoria Köln ist auch so ein Beispiel. Die jetzt auch merken, dass es halt so einfach dann doch nicht geht, so schnell hochzukommen. Solche Vereine sind natürlich auch interessant, gerade in so einer Stadt.
Schon einer dahinter.
Da ist schon einer dabei, ja.
Bernze heißt der, glaube ich. Der hat ja auch noch mehr Vereine. Also bei dem ist es ja auch so. Ich hatte erst gelesen, der spielt unter anderem auch bei Lok Leipzig eine Rolle, ist da auch Trikotsponsor mit seiner Steuerberatung, macht er, glaube ich, Firma. Und hat sich auch eine Mannschaft in Polen mehr oder weniger gekauft. Also der baut auch schon da anscheinend ein Netz auf.
Ja, Verein. Aber liegt es dann daran, dass die Vereine zu arm sind oder dass sie zu viel Geld wollen oder zu viel sportlichen Erfolg? Oder?
Ja, das ist die berechtigte Frage. Ich meine, Viktoria Köln hatte damals ja hochgezogen, wahrscheinlich weil er beim FC nicht mehr gelitten war, so als Sponsor. Aber ja, Lok zum Beispiel, die brauchen ja das Geld, die könnten ja die Regionalliga sonst auch nicht stemmen. Mit dem, was die sonst einnehmen. Die waren ja auch mehrfach dann schon pleite und hatten sich umbenannt. Wir hießen ja damals VfB Leipzig, auch als sie in der Bundesliga gespielt haben, und dann wieder zurück zu Lok. Also die brauchen einfach auch eins, zwei potente Leute, die denen den Regionalliga-Fußball halt ermöglichen.
Ja, klar. Und die wird es auf der Ebene vielleicht noch eher geben, weil es dann teilweise natürlich auch noch irgendwie die regionale Verwurzelung eine größere Rolle spielt. Und wenn es dann irgendeinen Geschäftsmann gibt, der ein paar Millionchen übrig hat, dann ja, geht es natürlich auch schneller. Nun gut, ja, also ist übrigens witzig, der Stürmer von Würzburg, der dann Manager geworden ist in Mödling, Shapur Sadeh, seit der weg ist, hat Würzburg kein Ligaspiel mehr gewonnen.
Aufstiegskandidat. Letztes Jahr.
Ja, der hat, also wie gesagt, seit der weg ist, haben die kein Spiel mehr gewonnen, aber er war tatsächlich, hat glaube ich auch nur diese Saison was 2-3 Minuten oder so gespielt, einmal eingewechselt worden. Aber trotzdem irgendwie Ironie.
Hat die Präsenz halt gemacht.
Wie bitte?
War ja nicht seine Präsenz, die vorher
genau.
Der Bank die Siege ermöglicht hat.
Der war quasi der Lukas Podolski von Würzburg. Er war dabei und war geil. Gut. Jonas, wir sind schon. Oh, wir haben sogar fast eine Stunde geschafft, aber geht. Ich wünsche dir eine gute Woche, morgen einen guten freien Tag.
Ich würde gerade sagen, wir haben wieder länger gemacht, als wir eigentlich wollten.
Ein Stündchen geht. Ich wünsche dir eine gute Woche und einen schönen Feiertag morgen.
Ja, viel Spaß bei der Champions League nächste Woche.
Ja.
Soll ja im Fernsehen auch ganz schön sein.
Ja, tschüss.